Liebe Gemeinde, liebe Gäste, am Anfang was zum Schmunzeln. Auf einer Konferenz für Pfarrer und Prediger waren einige sehr inspirierende Prediger unterwegs unter den Gastrednern und einer davon begann seine Predigt mit einem Witz. Die besten Jahre meines Lebens, sagte er, habe ich in den Armen einer Frau verbracht und sie war nicht meine Frau. Die Konferenzteilnehmer hielten den Atem an und waren ganz geschockt. Dann sagte er, diese Frau war meine Mutter. Und die alle lachten und waren ganz außer sich. Und ein Pfarrer dachte am kommenden Sonntag, er möchte auch mal dieser Humorsache eine Chance geben auf seiner Kanzel. Und so begann er seine Predigt mit den Worten, die besten Jahre meines Lebens habe ich in den Armen einer Frau verbracht und sie war nicht meine Frau. Schockierendes Schweigen im Gottesdienst. Nach 10 Sekunden Stille, in der der Pfarrer krampfhaft versuchte, sich an den zweiten Teil des Witzes zu erinnern, brach es plötzlich aus ihm heraus und ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, wer das war. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus ist gekommen an Weihnachten und Jesus wird kommen. Jesus ist gekommen und im Advent bereiten wir unsere Herzen vor, dass der gekommene Herr, der durch seinen Geist mitten unter uns ist, mehr Raum bekommt in unserem Leben. Und indem wir dankbar werden dafür, dass er gekommen ist, dass er in Niedrigkeit angefangen hat, diese Welt zu heilen, ersehnen wir mehr und mehr sein Kommen in Herrlichkeit. Und es gibt eine Eigenschaft, die Not tut in so einer Zwischenzeit und Wartezeit. Und das ist Geduld. Wie geht's dir mit der Geduld? Meine Geduld ist am Ende, sagen wir, wenn wir zum wiederholten Male etwas ertragen müssen, was wir nicht länger gewillt sind zu ertragen. Der Geduldsfaden reißt ab, sagen wir, wenn wir eine Situation nicht länger aushalten wollen. Haben Sie auch Schwächen? Werden hochkarätige Bewerber gefragt. Nun, ich bin etwas ungeduldig, damit meinen Sie aber, ich bin dynamisch und schnell. Ungeduld ist keine Schwäche. Geduld entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Wir wollen Ziele erreichen und zwar schnell. Das beste Beispiel ist der Autofahrer, der in einer Schlange fahren muss, vor ihm ein schwer beladener LKW. Das Überholverbot zwingt zum langsamen Fahren, während der nächste Termin schon auf der Agenda steht. Der Adrenalinspiegel steigt, die Schimpfwörter kommen über die Lippen. Der ganze Autofahrer begehrt gegen diese Situation. Kennen Sie das? Das Überholverbot und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße spielt auf einmal keine Rolle mehr und die Ungeduld bricht sich in einem riskanten Überholmanöver Bahn. Nur gut, wenn keine Polizei in der Nähe ist oder kein Blitzer dasteht. Aber auch die, die nicht überholen, sind genervt und ungeduldig und vielleicht schimpfen sie auch vor sich hin. Auch sie wollen ankommen. Nun, wir sehen, Geduld hat etwas mit Erdulden zu tun und damit, dass wir unter Umständen leiden. Und das ist auch die Sicht der Bibel, wenn sie Christen auffordert, geduldig zu sein. Über diese Aufforderung möchte ich heute sprechen. Offensichtlich hatte die Gemeinde, an die Jakobus den Brief gerichtet hat, auch schon einiges an Geduld eingebüßt. Etwas an Spannung verloren, die eigentlich, in der es zu leben gilt. Die Gemeinde war wohl ziemlich angepasst schon an die Gesellschaft und an die damalige Welt. Man redete schlecht übereinander, weltliche Maßstäbe waren eingezogen, reich war gut, arm war schlecht. Es ging darum, sein Leben weitgehend selbst im Griff zu haben. Gott war für Notfälle gut. Das Gebet von Herzen war lange nicht mehr selbstverständlich. Und hier setzt Jakobus jetzt ein Stoppzeichen. Er zeigt den Horizont auf und er sagt, Jesus kommt wieder. Und die Christen sollen sich vorbereiten. Es ist eben nicht egal, wie jeder Einzelne sein Leben gestaltet. Und so ruft er zur Geduld auf. Zunächst der Bibeltext aus Jakobus Kapitel 5, Verse 7 bis 11. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt euch zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Soweit Gottes Wort. 5 Aufforderungen, wie wir uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten können, sollen, dürfen. Und alle haben mit Geduld zu tun. 6-mal kommt das Wort Geduld, erdulden, dulden vor. Erstens, nehmt euch ein Beispiel an dem Bauern. Vers 7, seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Was zeichnet einen Bauern aus? Er ist geduldig. Warum? Weil er weiß aus Erfahrung, die Ernte kommt. Er vertraut, dass die Natur das ihre tut. Wie der Bauer vertraut, dass Frühregen und Spätregen kommt, so war und ist das im Heiligen Land, so sollen auch wir vertrauen, dass der Herr kommt. Ein Bauer erlebt jedes Jahr wieder neu, die Ernte kommt, darauf ist Verlass. Wir haben erlebt, wir glauben, der Herr ist gekommen. Und wir glauben, dass er auch wiederkommt. Wir glauben, dass er zur Rettung der Menschheit Mensch geworden ist, dass er begonnen hat, dass er einmal auf die Erde gekommen ist. Und so wie er aufgrund der Voraussagen der Propheten über Jahrhunderte, Jahrtausende tatsächlich gekommen ist, wird er kommen, weil er selbst gesagt hat, ich komme wieder. Und Gott lügt nicht. Und während wir auf ihn warten, sollen wir geduldig sein wie ein Bauer. Geduld bedeutet aber nicht nichts tun. Es bedeutet aber das zu tun, was nötig ist und was in unserer Hand ist. Ein Bauer früher musste die Erde bereiten, aussehen und das Seine tun. Geduld im Advent bedeutet für uns folglich, dass wir die Sorge für unser Leben, für die Themen in unserem Leben in Gottes Hand legen. Wie wird es werden, fragen wir. Schaffe ich das Projekt? Geht es gut? Was ist wenn? Und so sind die typischen Sorgen Fragen, die uns Tag und Nacht vielleicht umtreiben. Und meistens haben wir diese Dinge gar nicht in der Hand. Aber wir lassen uns von ihnen gefangen nehmen, von dem Anspruch, wir müssten Wasser auf unsere Projekte regnen lassen, damit sie gedeihen. Aber das müssen wir nicht. Und das können wir nicht. Wenn ich aber das Morgen nicht in der Hand habe, dann bleibt mir doch viel mehr Kraft für das Heute. So als wäre es der letzte Tag. Ich kann erfüllt meine Energien in diesen Tag legen, in den heutigen Tag. Mich um mein geistliches und weltliches Leben kümmern. Ich kann Samen des Glaubens säen, Christus bezeugen. Und dann kann ich jeden neuen Tag oder jeden alten Tag versöhnt abschließen. Versöhnt ins Bett gehen und sagen, ich habe getan, was ich tun konnte. Und dann kann ich mich vielleicht noch über die einzige Blume, die ich am Wegerand des Tages gesehen habe, freuen und dankbar sein. Denn für morgen sorgt der Herr. Also, erstens, wie sollen wir uns vorbereiten? Geduldig sein wie der Bauer. Zweitens, stärkt, befestigt eure Herzen, sagt Jakobus. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Was ist das Herz? Das Herz ist gemäß der Bibel die Mitte unserer Persönlichkeit. Es umfasst Verstand, Wille, Gefühl. Wir sind kurz vor dem Ziel und darum, der Herr ist nahe. Es braucht besondere Standhaftigkeit. Vielleicht kennen Sie oder kennt ihr das Lied von Peter Strauch. Meine Zeit liegt in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Nun, Paulus formuliert im Epheserbrief folgendermaßen. Er sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht nicht um unsere Macht und Stärke, sondern im Vertrauen fest werden. Und der Hebräerbrief drückt es so aus. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Durch Gnade wird also unser Herz fest. Und Gnade ist nicht irgendein Ding, irgendeine schwabbelige Masse oder sowas, sondern es ist Jesus Christus, der sich uns geschenkt hat und immer wieder neu schenkt. Der selbst im Heiligen Geist in uns wohnt. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie können wir also unser Herz durch Gnade festmachen? Erstens, indem wir wissen und uns vergewissern, dass wir allein aus Gnade leben. Nichts verdient haben. Das muss ich mir immer wieder sagen. Herr, es ist Gnade. So viel ist in der Welt. So viel ist es geschenkt. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Es ist gegeben, dass ich mich bewegen kann, dass ich gesund bin, dass ich denken kann, als Mensch, dass die Sonne aufgeht. Es sind so viele, es ist Gnade. Und dass ich gerettet werde, dass Gott mich liebt, ist Gnade. Zweitens, indem wir der Gnade glauben, dass uns vergeben ist, und dass Gott für uns ist. Das müssen wir uns immer wieder sagen, wenn wir unser Herz festmachen wollen. Herr, du hast mir verziehen. Ich bringe dir auch immer wieder alles. Danke, dass du für mich bist. Drittens, indem wir uns von der Gnade leiten lassen in unserem Alltag. Indem wir schnell umkehren, wenn wir irgendeinen Mist bauen oder falsch denken oder ungehalten sind gegenüber anderen und so weiter. Oder ungnädig sind. Indem wir uns vergewissern, ich lebe nicht aus Leistung vor Gott, sondern es ist ein Geschenk. Und viertens, indem wir Gnade an andere weitergeben, so festigen wir unser Herz. Das war die zweite Ermahnung, wie wir uns vorbereiten sollen. Drittens, seufzt nicht gegeneinander, sagt Jakobus. Liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Woran merkt man, dass einem die Geduld ausgeht? Ganz einfach. Indem man übereinander seufzt. Indem man sich über andere Menschen ärgert. Über ihre Nachlässigkeit. Über seine Oberflächlichkeit. Über seine Unpünktlichkeit. Über ihre Unfreundlichkeit oder ihre Empfindlichkeit. Über seine Besserwisserei oder Trägheit. Geschwister in der Gemeinde sind komisch. Ja, es gibt vieles, was uns veranlassen kann, eine falsche Haltung einzunehmen gegenüber anderen. Und Jakobus nennt es eine falsche Haltung, wenn man gegeneinander, übereinander seufzt. Es gibt nur eine richtige Haltung. Und das ist die bedingungslose Liebe, wie Jesus sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wir geben als Christen der Sünde keinen Raum. Wenn wir erneuerte Christen sind, wenn wir unser Christsein ernst nehmen, dann gehen wir mit der Sünde nicht hausieren, dann tun wir nicht so, als ob wir ein Recht hätten auf Ärger über andere und so weiter, sondern wir kehren um. Wenn wir ungeduldig waren gegen andere, wenn wir uns geärgert haben, dann kehren wir um. Bei Gerede oder Getratsche über andere machen wir nicht mit. Wir sind gerufen, sündige Verhaltensweisen, zerstörerische Verhaltensweisen abzulegen. Und das ist eine Entscheidung, liebe Brüder und Schwestern. Der Gnade Raum zu geben, ist eine Entscheidung. Es gibt keine Entschuldigung für Bosheit gegenüber anderen Menschen. Es gibt nur Sündenbekenntnis. Und dann mit David zu bekennen, aus Psalm 16,3, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Dass wir unser Denken ändern, immer in Richtung Segen zueinander. Wir sind Geschwister eines Leibes. Und das meine ich nicht nur in St. Matthäus, das meine ich in dem ganzen Leib Christi, ist versät auf der ganzen Welt. Auch wenn noch so viel Uneinigkeit, manchmal Intoleranz und manchmal ganz seltsame Ansichten unserer Meinung existieren. Wir sind gerufen, Friedensstifter zu sein, für die Einheit einzustehen, nicht übereinander zu seufzen. So bereiten wir uns auf das Kommen des Herrn vor. So leben wir richtig. Viertens. Nehmt euch an den Propheten oder nehmt die Propheten als Vorbilder. Nehmt, liebe Geschwister, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten. die geredet haben in dem Namen des Herrn. Nun, wie bereiten wir uns vor auf das Kommen des Herrn, indem wir nicht den Mund halten, nicht uns mundtot machen lassen, sondern im Namen des Herrn reden. Zum Beispiel Jeremia. Er hat 40 Jahre lang gepredigt und keiner wollte wirklich auf ihn eingehen und ihm ernsthaft zuhören. Und darum reden wir auch vom weinenden Propheten, wenn wir Jeremia lesen. Bei ihm kommt es besonders zum Tragen, was wir im Psalm 126 lesen. Die mit Tränen säen, werden irgendwann mit Freuden ernten. Das Jeremia-Buch wurde in der Vergangenheit so vielen zum Segen, weil man sich damit seiner Not wiederfindet. In Vers 17, später nach unserem Text, heißt es auch von Elia, er war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen, wie wir es haben. Und Gott konnte ihn enorm gebrauchen. Was haben also diese Propheten getan? Sie haben Gottes Botschaft erzählt. Und lieber Christ, liebe Christin, durch die Taufe bist du berufen, ein Prophet Gottes zu sein. Durch die Taufe sind wir mit dieser Würde sozusagen angetan. Wir haben das Kleid Christi angezogen. Wir sind kleine Christusse. Wir sind Christusträger und wir sollen ihn bezeugen, seinen Namen tragen. Was für ein Vorrecht. Ein Prophet redet im Auftrag Gottes und wir reden auch im Auftrag Gottes. Und deswegen bereiten wir uns vor, indem wir unser Vorbild nehmen an denen, die es auch getan haben und uns nicht so ernst nehmen. Uns selber nicht so wichtig nehmen. Warum sagen wir denn nichts? Warum sagen wir denn nichts über Gott? Weil wir Angst haben, wir könnten komisch dastehen, wir könnten vielleicht religiös ein wenig übertrieben sein oder andere können uns verlachen, könnten uns irgendwie in die Ecke stellen. Wen kümmert's denn, liebe Geschwister? Lasst uns aufwachen und lasst uns nicht mehr den Mund zuhalten, sondern bekennen. Denn wer mich und meinen Namen bekennt, vor dem will ich mich auch bekennen. Den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Wer mich nicht bekennt, dem entgeht was. Und liebe Christen, Christinnen, uns entgeht was, wenn wir nicht den Auftrag erfüllen. Lasst uns an das Leiden der Propheten denken. Den hat man auch nicht zugehört. Jesus selbst sagt, unser Zeugnis nehmen sie nicht an. Also, wir sind in guter Gemeinschaft. Wir bereiten uns vor, unser Glaube wird aktiv und ich verspreche dir, dein Glaube wird wieder frisch, dein Glaube wird wieder lebendig sein, wenn du anfängst, den Namen des Herrn zu bezeugen. Und wenn es ganz schwach auch ist, deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, deinem Kind, deiner Oma, deinem Enkel, deinen Mitarbeiter, einfach den Mund aufzumachen. Und fünftens, hört von der Geduld des Hiob. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. In der Zeit der Vorbereitung in unserem Leben kann uns Leid widerfahren. Ob das nun direkt mit unserem Christsein zu tun hat oder einfach, weil wir in dieser Welt leben, ist ganz egal, wie Hiob. Hiob war kein perfekter Heiliger, der 10 Zentimeter über dem Boden schwebte. Er war aus Fleisch und Blut, so wie wir auch. Und er wurde hart angegriffen. Er wurde auf die Probe gestellt. Innerhalb kurzer Zeit wurde ihm alles genommen. Er hatte keine Möglichkeit, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Einfach innerhalb von Stunden alles weg. Der Gedanke, dass andere dasselbe durchmachen müssen, wie wir oder mussten, ist ein trostreicher Gedanke. Und Jakobus erinnert seine Leser daran, dass die Propheten und Gottesmänner ihr Werk nicht hätten ausführen können und kein Zeugnis hätten ablegen können, wenn sie nicht geduldig ausgeharrt hätten. Er erinnert sie daran, dass auch Jesus gesagt hat, wer bis ans Ende aushält und beharrt, der wird selig werden. Und dann führt er das Beispiel von Hiob an. Die Größe Hiobs liegt darin, dass er trotz allem, was ihn innerlich zu zerreißen drohte, kein widerstandsloser Mensch war, der einfach blind alles über sich ertragen ließ, sondern trotzte und fragte, mit sich gerungen hat und mit seinen Freunden, die 30 Kapitel lang von ihren Weisheiten erzählt haben, warum sie beweisen wollten, dass Hiob doch irgendeinen Dreck am Stecken haben musste, weil sonst hätte es ihm ja nicht so gehen können. Er hat es mit Geduld angehört und verarbeitet und durch sein Ausharren findet er neues Vertrauen in Gott, sodass es heißen konnte, in all dem versündigte sich Hiob nicht. Und der schlussendliche Triumph kam am Ende. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was ist dein nächster Schritt? Was ist unser nächster Schritt? Wie sollen wir uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten? Erstens, das Beispiel des Bauern. Meine Frage an dich. Weißt du, was deine und was Gottes Aufgabe ist? Bist du bereit, deine Sorgen Gott zu geben und dich auf deine Aufgaben frisch zu konzentrieren und ihm zu vertrauen? Zweitens, stärke dein Herz durch Gnade. Ist das ein nächster Schritt? Meine Frage an dich, lebst du aus Gnade oder definierst du dein Leben immer noch durch Leistung? Dann lass dir heute an Gottes Gnade genügen. Drittens, seufz nicht gegeneinander, meine Frage an dich, wo bist du lieblos? Dann kehr um, komm zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und die Menschen, denen du bitter warst, die wehgetan hast, denen du ungehalten warst. Viertens, das Vorbild der Propheten, meine Frage an dich, gibst du Zeugnis? Machst du deinen Mund auf als Christ? Wenn nicht, komm zu Jesus. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn um Gelegenheiten, sein Wort weiterzugeben. Oder ist dein nächster Schritt, das Leiden Hiobs anzuschauen? Lässt du dich vom Leiden bestimmen oder gibst du Gott die Gelegenheit, im Leiden zu dir durchzukommen? Lass dich ermutigen, standhaft zu bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Herr unser Gott, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Felsen des Unglaubens und des Misstrauens, Felsen der Sünde, Felsen der Angst. Ich bete, dass du uns den nächsten Schritt zeigst, jedem Einzelnen. Dass keiner unverändert aus diesem Gottesdienst geht in sein Leben, sondern jeder etwas mitnimmt aus deinem Wort, festhält und umsetzt, dass dein Name groß wird und unser Glaube in dich gestärkt. Amen.